Subkutan Podcast. Kultur zum Mitnehmen. Radio Bern, Radio. Subkutan. Kultur, wo unter die Haut geht.
Culture that gets under your skin.
Ciao zusammen, es ist wieder Mittwoch und ihr hört die Sendung Subkutan. Hier auf Radio Rabe. Es dreht sich alles um das aktuelle Kulturgeschehen. Heute werfen wir einen Blick in die Provinz. Julia Meyer besucht die Galerie Mayhaus in Erlach. Develin Öchslin stellt das Buch «Für immer jung und schön» von der Barbara Traber vor. Und nicht zu vergessen haben wir auch noch einen Studiogast. Es ist Renate Burkhardt, Kuratorin von der Synkope-Provinz. Für Eva am Mikrofon, der Adrian Imhoff.
Subkutan.
Wer durch die Altstadt von Bären spaziert, geht an einer ein oder anderen interessanten Kunstgalerie vorbei. Die Galerie passen gut ins Stadtbild und tragen zur Kunstszene von der Stadt bei. Es gibt aber auch ausserhalb von der urbanen Räume Kunstgalerien. Julia Meyer ist aufs Land, ins hübsche Erlach, am Bielersee gefahren.
Ich sitze im gelben Postauto und fahre durch grüne Landschaften. Felder mit Obstbäumen, Rebbergen, Ross und Kühe und zwischendurch ein stolzer Bauernhof. In der Ferne leuchten die weissen Alpen. Und plötzlich erscheint er vor mir, der Chasseral mit seinem riesigen Sendemast. Ich bin angekommen, im malerischen Erlach am Bielersee. Ich besuche hier die Galerie Mayhaus von Ilia und dem René Steiner. Galerie Mayhaus hat eine lange Geschichte und Tradition. Aufgebaut hat sie der Galerist René Steiner und vor 4 Jahren hat er angefangen, sein Lebenswerk seinem Sohn zu übergeben. Und so ist der Ilia Steiner mit 20 schon ins Kulturbusiness eingestiegen.
Ja, für mich ist eben seit der 7. 8. Klasse für mich eigentlich klar gewesen, dass ich in die Kunst möchte einsteigen möchte und dass ich mit meinem Vater das hier zusammen möchte weiterführen möchte, weil es mir halt auch extrem wichtig ist.
Kein Wunder liegt am Ilia Steiner das Lebenswerk von seinem Vater am Herz. Galerie Mayhaus ist nicht eine von diesen sterilen Galerien, wie man sie aus der Grossstadt kennt. Schon das Stegenhaus am Eingang ist mit farbigen Kunstwerken bemalt. Vor dem Haus hat es einen wilden Garten, wo Kunstwerke und Natur ineinander hineinwachsen. Und ich kann mir gut vorstellen, wie der Garten lebt, wie eine Vernissage zum Fest wird. Der Ilia Steiner führt mich durch seine Galerie, durch mehrere Räume auf 2 Stockwerke. Unzählige Kunstwerke füllen das alte Patrizierhaus. Der Ilia Steiner zeigt mir auch seinen Arbeitsplatz.
Das Büro, ein grosser Schreibtisch, extrem viel Platz. Dann haben wir ein schönes Schmine, wo man im Winter einheizen kann, mal ein Buch lesen, extrem romantisch, ein bisschen mittelalterlich sogar. Dann schaut man auf ein grosses Bild von Martin Diesler und auf etwa 50 Werke, die wir permanent in unserem Büro ausgestellt haben.
Die Gemeinde Erlach hat etwa 1300 Einwohner und kann auf eine lange Geschichte zurückblicken. Die Burg von Erlach ist im Jahr 1100 gebaut worden, also vor etwa 900 Jahren. Und im Jahr 1274 hat Erlach das Stadtrecht bekommen. Ist jetzt Erlach ein Dorf oder eine Stadt?
Ein Städtli. Es hat Stadtrecht bekommen im Mittelalter, weil es halt ein wichtiger Handelsplatz war und mit dem Kloster St. Johannsen nebendran. Und ja, die Leute in Erlach sehen es lieber als Städtli als als Dorf. Also für mich spielt es keine Rolle, ob es jetzt ein Städtli ist oder ein Dorf, aber es ist halt immer wieder lustig, Diskussionen darüber zu hören.
Ob Dorf oder Städtli, das Etikett hat ja erst dann eine Bedeutung, wenn man damit ein Lebensgefühl oder eine Geisteshaltung verbinden kann. Ich frage den Ilia Steiner, ob Erlach provinziell ist.
Eigentlich schon, ja, aber wenn ich es jetzt vergleiche mit anderen Dörfern oder Städtli, die ähnlich viele Einwohner haben, ist Erlach extrem belebt. Jetzt vor allem im Sommer, weil wegen der St. Petersinsel, wo es halt auch der einzige Zugang ist. Auf dem her sehe ich hier schon ziemlich viel mehr Lebensqualität als in anderen Dörfern im Seeland oder im Bernbiet.
Erlach ist ein Naturidyll, die Galerie Mayhaus ist seine Kunstoase. Der Ilia Steiner weiss auch genau, was seine Galerie speziell macht.
Dass es keine einzige gerade Wand gibt und das Flair und die Ambiance vom 17. Jahrhundert, die in diesem Haus verankert ist. Und wie man auf die Leute zugeht und ein Lieu de Rencontre probiert zu arbeiten zwischen den Besuchern, den Künstlern und den Bildern.
Ein Lieu de Rencontre zu arbeiten, abseits der urbanen Zentren, ist aber auch mit Schwierigkeiten verbunden.
Ja, das Ding ist, es ist schwierig, Künstler, wenn sie das erste Mal ausstellen, davon zu überzeugen, in Erlach auszustellen. Ich kann es ein bisschen weit verstehen, sie wollen natürlich nicht im Land ausstellen, weil dort ist halt das Zielpublikum weniger. Aber von dem her, dass wir eigentlich schweizweit und auch ein bisschen weit international Anerkennung geniessen, haben sie dann auch Freude, wenn sie sehen, dass sich eben Leute von der ganzen Schweiz hier nach Erlach bewegen, nur für ihre Kunst zu schauen.
Kunstfreunde aus der ganzen Schweiz reisen nach Erlach, weil die Galerie Maihaus eine eigene Persönlichkeit hat. Ein Lieu de Rencontre, ein Ort, wo nicht einfach Geschäftsbeziehungen gepflegt werden, sondern ein Ort, wo Freundschaften entstehen. Das ist die Philosophie der Galerie Maihaus. Und vielleicht ist ein bisschen Distanz zur Stadt und seinem urbanen Kunstbetrieb gar nicht so schlecht für den Geist der Galerie Maihaus.
Zurzeit ist der Freddy Beckmann mit seinen Wurstbildern zu Gast in der Galerie Maihaus. Mehr Informationen gibt es im Internet unter www.galerie-maihaus.ch oder der Link findet ihr euch heute Nachmittag auf unserer Seite rabe.ch. Heidi Happy mit Yellow, Part of Love. Öschi, ein Mädchen unserer Provinz. Morgen, am 22. und 23. Mai, findet in der Hochschule der Künste in Bern eine internationale Tagung statt mit dem Thema Synkope Provinz. Hier im Studio darf ich Renate Burkhardt begrüßen. Sie ist Kuratorin der Tagung Synkope Provinz. Herzlich willkommen hier bei Rabe.
Hallo miteinander.
Ihr redet Bernerdeutsch, seid aber in Zürich daheim. Habt ihr noch vor der Provinz müssen flüchten?
Nein, gar nicht. Nein, also falls Berner Provinz ist und falls Zürich keine Provinz wäre, ist es überhaupt nicht der Grund gewesen, sondern das Leben macht so ein bisschen Wechsel mit dem.
Wir haben das Wort Provinz erwähnt. Wie definiert ihr den Begriff Provinz?
Ja, da sind wir jetzt mit im Thema der Tagung unter anderem. Das ist natürlich ein Wort, das sich gar nicht klar definieren lässt. Es hat natürlich mit Grenzen zu tun, aber wo genau sind die Grenzen? Also jetzt rein geografisch gesehen, ab wann ist etwas eine Provinz und ab wann eben nicht mehr? Also ist Bern eine Provinz? Verglichen mit Hinterfultigen auch nicht, verglichen mit New York auch schon. Und dann haben wir es natürlich auch mit der mentalen Provinz zu tun. Und dort kommen wir natürlich erst recht in die Teufelsküche, was jetzt die Provinz ist. Und genau das ist das Thema der Tagung, das herauszufinden oder darüber zu reden und eventuell eine Lösung zu finden. Aber ich glaube nicht, dass es eine Lösung gibt.
Erwähnt Provinz, worin liegt das Interesse, Kunst in der Provinz zu machen?
Ja, das ist eigentlich ein Bereich, wo ich mir viel Gedanken mache, wo auch ein Thema der Tagung wird sein. Dass die Kunst, jetzt die bildende Kunst, sich schon relativ stark nach den Zentren richtet. Also nach den sogenannten coolen und hippen Städten, wo man natürlich, wenn man etwas gemacht hat, das auch zeigen kann und kann davon ausgehen, dass viele Leute kommen und das sehen. Und dort hat zum Beispiel die Literatur, wie ich finde, einen Vorteil, dass sie eigentlich kann stattfinden, wo immer und mit einem Klick hat man einen Text auf der ganzen Welt verteilt. Und mein Eindruck ist, dass die Autoren eigentlich auch ein bisschen weniger Angst haben, sich in der Provinz aufzuhalten oder die Provinz zum Thema von der Arbeit zu machen. Und bei der bildenden Kunst verhält es sich irgendwie ein bisschen anders. Auch das wird ein Teil der Tage sein.
Warum verhält sich das bei der bildenden Kunst anders?
Ja, eben ein bisschen, also das ist jetzt meine Behauptung, die ich jetzt einfach mal in die Welt setze, weil es eben auch ein bisschen mit Angst zu tun hat, nicht vorzukommen. Also vor allem, wenn man noch keinen Namen hat oder sich noch versucht, ein Setting zu erstellen, eine Karriere zu machen, dass man echt Angst nicht vorzukommen, nicht dabei zu sein, nicht am Ball zu sein, nicht die wichtigsten Leute getroffen zu haben. Klar, man kann sich per Internet natürlich über alles informieren, aber es geht natürlich schon auch darum, direkt am Ball zu sein. Und das ist, glaube ich, einfach einerseits eine Wahrheit, das hat auch mit dem Markt zu tun, mit dem Kunstmarkt. Und teilweise natürlich einfach auch eine Angst, die vielleicht schade ist. Vielleicht ist es so verschenkt, dass man sich so nach den Zentren orientiert.
Okay, ich stelle mal eine These auf. Provinz gleich grosses Leid, gleich guter Nährboden für aussagekräftige Kunst.
Ah, oh, wow, sehr schön. Das nehme ich direkt auf, an die Tagung, wenn ich darf. Und ich soll jetzt darauf reagieren. Ja, das Erste ist eben die Frage, ob Provinz, erstens, was es überhaupt ist und ob es wirklich ein Leid muss sein. Eben, ich finde das auch, es kann auch ein Nährboden sein für Gedanken, für Ideen. Die Zeit tickt ein bisschen anders in der Provinz. Man kann vertiefter denken eventuell, und insofern sehe ich das auch so, es kann ein Nährboden sein, auf jeden Fall, also dass man sich auf etwas anderes einlässt als jetzt der Mainstream, der ja zum Teil sehr eng da wieder gefasst ist.
Kommen wir zurück auf Synkope Provinz, was können sich die Hörer darunter vorstellen, was ist das genau?
Jetzt die Tagung.
Tagung Synkope Provinz, ja.
Also die Tagung, wir haben also die HKB, Hochschule der Künste hier in Bern, Fachbereich Gestaltung und Kunst. Wir haben verschiedenste Leute, also Künstler, eingeladen und bewusst aus verschiedenen Bereichen der Kunst, also eben auch Literatur, auch Musik und eben bildende Kunst, wo die Gäste kommen und einen Beitrag leisten, der mit dem Thema Provinz spielt, mit dem Thema Synkope aber auch spielt. Synkope heisst so viel wie eine kurzfristige Ohnmacht oder in Musik so viel wie einen Taktwechsel oder eigentlich eine andere Betonung vom üblichen Takt. Und das, ja, das ist ein interessantes Thema und verschiedenste Gäste werden sich mit dem auseinandersetzen, etwas beitragen.
In eurem Programm steht, an der Tagung Synkope Provinz setzen sich Gäste aus Kunst, Literatur und Musik in unterschiedlichen Formaten mit dem Gegenstand Provinz auseinander. Seit der Annahme der Masseneinwanderungsinitiative in der Schweiz hat das Thema der Tagung zusätzlich an Brisanz gewonnen. Können Sie denn das mal erklären? Wieso?
Genau, also die Annahme von der Initiative hat ja auch, ist ja gerne noch eben auch als Abschottung benannt worden. Und wir haben es mit dem zu tun, mit dieser Frage, wie weit sich natürlich jetzt auch das Land Schweiz abschottet, wie weit gewisse, einen gewissen Austausch, eine gewisse fließende Grenze nicht mehr haben und insofern wird es eben auch politisch, oder? Weil gerade für Kunst ist es eigentlich sehr wesentlich, einen Austausch zu haben und auch Möglichkeiten zu haben, sich mit Leuten aus anderen Ländern, aus anderen Gebieten zu treffen. Und insofern ist es politisch sowieso in der Kunst und insgesamt für die Schweiz. Habe ich die Frage jetzt ein bisschen beantwortet?
Ja, aber das würde ja dann wieder heissen, dass man den ganzen Bereich Schweiz als Provinz anschaut.
Wow, ja, ich bin gerade baff, eine gute Beobachtung. Das ist natürlich so ein bisschen etwas, was für mich ein bisschen darunter spielt. Die Frage einfach, ist die Schweiz eine Provinz? Also man kann da sowohl bei Autoren wie bei Künstlerbiografien weit zurückgehen. Und immer wieder ist es das Thema, dass Künstler eigentlich ins Ausland müssen, um sich dort einen Namen zu machen, um dort Karriere zu machen und erst dann von der Schweiz anerkannt werden. Das ist ein uraltes Problem, ein uralter Komplex. Und sich dort mit dem auseinanderzusetzen, finde ich eben sehr sinnvoll. Plus ist es natürlich auch Realität. Wir haben keine Megacity in der Schweiz. Zürich ist zwar jetzt als Finanzplatz sehr wichtig, auch als Galerienplatz, also als Kunsthandhausplatz, aber es ist jetzt keine Trendcity, wo man weltweit das Gefühl hat, man muss hergehen, wie das eben vielleicht LA ist oder Berlin oder London, je nach Gebiet. Auch das, wir sind natürlich ein kleines ländliches Land, aber wir haben ja unsere Städte und das Verhältnis anzuschauen, finde ich interessant.
Zum Abschluss noch eine Frage. Wie kann Kunst in der Provinz überleben?
Ja, im Moment gibt es einen grossen Trend, dass Ausstellungsmacher, Museen eigentlich wirklich in die Provinz gehen. Also es gibt, hat ein Kunstfestival in Gstaad, es gibt jetzt dann das Wochenende im Klöntal eine riesige Triennale. Es gibt immer wieder Projekte, die ganz extra auf dem Land stattfinden. Und das ist sicher mal eine Überlebensmöglichkeit. Und das andere, wir werden es sehen, es hat natürlich viel auch mit Agglomeration zu tun, was dort passiert wird in Zukunft. Und das ist nämlich die Zukunft, glaube ich, die Agglo in der Schweiz.
Das ist die Zukunft. Merci vielmals, Renata Burkhardt, seid ihr hier ins Studio gekommen.
Merci auch.
Ihr hattet noch einen Musikwunsch gehabt. Der ist von Kuti MC.
Darf ich noch etwas sagen dazu?
Ja, auf jeden Fall.
Das finde ich einfach interessant, weil er dort so ein Bild beschreibt von einer gewissen Enge, die er empfindet in der Schweiz. Auch das muss man nicht als absolut verstehen, aber es beschreibt das Verhältnis, das man eventuell haben als Künstler in der Schweiz. Einerseits sehr sicher, aber andererseits eben auch vielleicht ein bisschen eng.
Also, dann hören wir das Stück Kuti MC mit Sankt Helvetia.
Die Frau putzt sich Brille, niemand schaut niemandem zu. Erwartungen lösen sich in Luft auf, ist nun fein, ist nun fuß. Wer erwidert mein wortlos in Gruß? Ich bin zu Besuch bei Tante gewesen, Guckisberg, schöner Landstrich. Das Wetter bewölkt, bedammt ist. Etwas liegt in der Luft, was ist es? Es ist nicht nichts, aber zu wenig Unzufriedenheit ist ein Geist. Ich bin sein Körper, danke, das wäre nicht nötig gewesen. Yeah. Leben in der Deutschschweiz, ist es das gewesen? Sag, ist es das gewesen? Sag, ist es das gewesen? Sag, ist es das gewesen? Kann ich das Meer nicht mehr sehen. Baue die Alpen wieder auf, lese Ziele im Rekruten, sing Buch, frissen. Schocke, bis mir der Käse und den Ohren auskommt. Klischees, gesund, verflucht, Klischees, ungesund. Schweiz, du bist kein Thema, aber ich stehe unter Zugzwang. Tausende Stiftungen bieten mir Geld an, falls ich mich auseinandersetze mit meiner Heimat. Schweiz, du machst mich so müde, ich ziehe meinen Kugelgrill zurück, klopfe nicht mehr an. Da innen bleibe ich liegen, bis mit Helvetia persönlich am Wiederwach geküssen ist und mir zu Ehre ein Fest in der Mehrzweckhau in der Nähe von Dörris Haus geht. Yeah, jetzt lass die Korken knallen. Willkommen im Fest, heute der Schweiz jetzt. Haben euch an der Festbank fest und schunket alle mit, du jetzt. Schunket alle mit mir mit, bis es kein Halten mehr gibt. Ich bin geboren aus deinem Schoss, Schweiz, meine Schrebergarten, Liebe, du bist alleinerziehend, hast Millionen von Kindern, wie viel Liebe bleibt für eins übrig, für eins wie mich. Ich steige aus dem Wolkenmeer ins Morgenrot und hisse die Flagge ab, weisst, erst wenn das Matterhorn in Japan steht, werdet ihr merken, dass man eine Flagge nicht kann fressen kann, das ist Indianer, weiss, hey. Mehr Heimatschutz, meine Musik gibt's nicht, Kutti MC. Weisst, heute Nachmittag tröste mich nur die Speckwürfel im Röstigraben innen und ich sitze am Fenster und verzweifle klein vor deinen Hausaufgaben.
Ein Blick in die Berner Kulturagenda. Seit 2009 ist der Schweizer Erstaufführung gegen den Fortschritt vom katalanischen Dramatiker Esteve Soler auf dem Programm vom Theaterorchester Biel in Solothurn gestanden. Jetzt hat die Regisseurin Katharina Rupp die beiden anderen Stücke von der Trilogie inspiriert. Gegen die Demokratie und gegen die Liebe kann man in der Reithalle Solothurn sehen. Die Vorstellung findet bis zum 10. Juni statt. Heavy Modern heisst die Installation von der Anina Matter und dem Urs Zahn. Für diesen Beitrag sind die zwei Berner mit dem Hauptpreis des Aeschlimann-Corti-Stipendium der Bernischen Kunstgesellschaft ausgezeichnet worden. Der Preis wird jährlich an Künstler, die jünger als 40 sind und Bezug zu Paaren haben, vergeben. Mehr Veranstaltungstipps und Artikel gibt es auf www.kulturagenda.be oder heute Nachmittag in eurem Briefkasten als Beilag zum Anzeiger.
Yeah, this one's gonna blow your mind.
AB, 95,6.
Wir stellen jetzt das Buch von über Fräulein, das vom Land kommt und nach Paris geht und als Muse vom Künstler endet. Es ist die Biografie von Olga Bikabia Mohler. Das Buch heisst «Für immer jung und schön» und hat Barbara Traber geschrieben. Die Redaktorin Evelyn Oechslin hat das Buch gelesen und stellt es vor. Evelyn, schön bist du da. Kannst du uns sagen, worum es im Buch geht?
Ja, das Buch «Für immer jung und schön» ist, wie du gerade gesagt hast, eine Biografie. Die Olga Mohler wächst anfangs vom 20. Jahrhundert in Rubigen auf, ein kleines Dorf zwischen Münsingen und Bern. Und 1925 nimmt sie als 20-Jährige eine Stelle als Kindermädchen an der Côte d'Azur. Sie hütet dort den Sohn von Francis Picabia, ein Maler und Dada-Künstler. Es kommt dann, wie es hätte müssen kommen, und Olga verliebt sich in 26 Jahre älteren Picabia. Nach einer schwierigen Zeit und Streit mit der Frau von Picabia wird sie dann offiziell seine Geliebte und später Ehefrau und verkehrt mit ihm in der Künstlerreise von Frankreich. Bis zum Picabias Tod 1953 sind die beiden ein Paar geblieben und Olga hat ihren Mann schliesslich um fast 50 Jahre überlebt.
Ein 20-jähriges Fräulein vom Land, die in den 20er Jahren allein ins Ausland geht. Das ist für die Zeit doch speziell.
Ja, warum Olga das gemacht hat, das ist eine wichtige Frage, wo die Autorin Barbara Traber auch immer wieder darauf zurückkommt im Buch. Die Olga Mohler war aber kein einfaches Mädchen vom Land. Ihren Vater war nämlich Bahnhofsvorstand. Und so ist sie mit dem Gedanken als Reise aufgewachsen und hat schon als Kind von einem aufregenden Leben im Ausland geträumt. Eigentlich hätte sie auf Afrika wählen und Frankreich hätte nur eine Zwischenstation sein.
Und wieso hat sich die junge Frau in einen 26 Jahre älteren Francis Picabia verliebt?
Ja, der Picabia war laut dem Buch ein ziemlicher Schwerenöter, aber eben ein charmanter. Er war zwar einiges älter als die Olga, im Geist aber sehr bubenhaft, witzig und verspielt. Und Olga hätte sie im Charme nicht widerstehen, schreibt Barbara Traber. Andererseits wirkt der Picabia in ihren Schilderungen auch oft unsympathisch und ziemlich feig. Wo er in einer Art Ménage à trois zwischen der Olga und seiner früheren Partnerin gestanden ist, hat er das die beiden Damen allein austragen lassen.
Kann man die Olga als Muse von Picabia anschauen?
Ja, der Picabia war ein Maler, der seinen Stil immer mal wieder geändert hat. So ist es auch nicht verwunderlich, dass auch die Olga seinen Stil beeinflusst hat. Als er mit ihr zusammengekommen ist, hat er angefangen, sogenannte Transparences zu malen, Figuren und Gegenstände in mehreren durchsichtigen Schichten übereinander. Und der Picabia hat natürlich auch die Olga selber mehrmals gemalt. Das berühmteste Porträt zeigt sie als klassische Schönheit mit Perlenkette und geheimnisvollem Blick. So bleibt sie, wie der Titel vom Buch sagt, für immer jung und schön.
Welches Verhältnis hat der Künstler Picabia zur Olgas Heimat gehabt?
Die Olga und der Francis sind vor allem nach dem Ausbruch vom Zweiten Weltkrieg oft in Rubigen zu Besuch gewesen bei den Eltern von der Olga. Am Picabia hat es dort aber gar nicht gefallen und er hat sich sehr gelangweilt und niemand gehabt zum Reden. Bald hat er aber entdeckt, dass er wegen schlechten Licht und dem Platzmangel in Rubigen zwar nicht malen kann, dafür aber Gedicht schreiben. Die berndeutschen Wörter hat er zwar nicht verstanden, aber ihren Klang hat ihn doch inspiriert. Zum Beispiel zum Gedichtband «Poème de Dingalari», ein Titel, der abgeleitet ist vom Wort «Dingalari», ein wertloses Ding auf Berndeutsch.
Würdest du das Buch weiterempfehlen?
Ich finde, das Buch «Für immer jung und schön» ist eine gelungene Biografie über eine Frau, die eigentlich nie im Zentrum der Aufmerksamkeit gestanden ist und gleich ein spannendes Leben hatte. Es ist sehr unterhaltsam geschrieben und man kann es auch ohne Probleme in der Badewanne lesen. Was mich aber gestört hat, ist, dass die Autorin sich nicht so ganz zwischen der Fiktion und Quellenforschung kann entscheiden kann. Sie beschreibt am Anfang, wie sie auf die Person Olga Picabia Mohler gestossen ist und dann angefangen hat, über die Frau zu recherchieren. Und dann versucht sie zu beschreiben, was die Olga gefühlt und gedacht hat, wo sie in Frankreich angekommen ist und sich in Picabia verliebt hat. Die Autorin unterbricht die Schilderungen aber immer wieder damit, dass sie sagt, dass man ja das eigentlich gar nicht könnte wissen. Und das stört für mich den Erzählfluss. Ich finde, die Autorin hat ruhig mehr Mut haben, in die Gefühls- und Denkwelt von dieser Frau einzutauchen und auch zu fiktionalisieren, ohne immer wieder zu sagen, dass sie jetzt gerade nur ratet.
Merci, Evelyn, für deine Einschätzungen.
Subkutan.
Und das war auch wieder mit der heutigen Kulturportion. Die nächste gibt es in einer Woche, zur selben Zeit, am selben Ort und auf dem selben Sender, zum Thema Abschied. An der Sendung mitgewirkt haben Julia Meyer und Evelyn Oechslin. Und am Mikrofon war Adrian Imhoff. Freut mich, hat er zugelassen. Einen guten und eine interessante Woche.
Rabe. Dein Programm.